BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzliches Grüß Gott zu unserem Ratsch heute Vormittag, sagt Hermine Kaiser am Mikrofon. Seit Anfang des Jahres ist ein umfangreiches Forschungsprojekt über jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben im Bavarikon zu sehen. Das ist die digitale Schatzkammer der Bayerischen Staatsbibliothek Bayern. Und die Historikerin Dr. Ingvild Richardson ist heute bei mir zu Gast, die in einer wirklich Rekordzeit von 2 Jahren über 1600 Objekte, bauliche Überreste, Kult- und Ritualgegenstände, Handschriften, Gemälde, Briefe, Alltagsgegenstände, Kleidung und 100 Biografien einzelner Persönlichkeiten und Familien jüdischer Herkunft und ihre Schicksale zusammengetragen hat und in virtuellen Ausstellungen ins Bavarikon gestellt. Über ihre Recherche, wie aufregend, wie interessant und wie berührend sie war, und auch über die Begegnungen auf dieser Reise durch Bayerisch-Schwaben und über das reiche jüdische Leben im Bayerisch-Schwaben, darüber unterhalten wir uns heute bei unserem Ratsch bei Habe die Ehre. Nach der nächsten Musik. Ingvild Richardson, Dr. Ingvild Richardson, ist bei mir zu Gast. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Dr. Ingvild Richardson, bei mir zu Gast und über das jüdische Erbe im Bayerisch-Schwaben zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Hermine Kaiser.
Sie haben in einer Rekordzeit, habe ich es gerade, von 2 Jahren etwas recherchiert, wofür man eigentlich Jahrzehnte brauchen würde, um etwas aufzuzeigen, was ein ganz wertvolles Gut in der Geschichte vom Bayerisch-Schwaben ist, nämlich dieses intensive und reiche jüdische Leben, das schon im 16. Jahrhundert im Bayerisch-Schwaben begonnen hat. Wie kam es zu dem Projekt?
Ja, wie kam es dazu? Also jetzt, ich schließe nochmal an, es sind jetzt 1600 Objekte bei Bavarikon zu sehen, zu früheren jüdischem Leben und zur Geschichte in Bayerisch-Schwaben. Dazu kommen noch 4 virtuelle Ausstellungen und 100 Biografien. Ja, das Ganze war ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität Augsburg, dem Jüdischen Museum Augsburg und der Bayerischen Staatsbibliothek. Und das Jüdische Museum Augsburg hat 800 Objekte digitalisiert aus seinem Bestand, was noch alles da war zu früherem jüdischen Leben in Bayerisch-Schwaben. Und ich war auf dem Land unterwegs und habe dort 800 Objekte an Land gezogen. Das war ein Riesenaufwand, dazu werde ich später noch berichten. Und der Transport wurde dann geliefert von allen Objekten letztendlich von Museums Plus, vom Jüdischen Museum Augsburg an die Bayerische Staatsbibliothek. Und letztendlich haben durchgeführt Nathalie Jäger vom Jüdischen Museum Augsburg und ich zusammen. Wir haben die 1600 Objekte geliefert, beschrieben, digitalisiert, fotografiert und die Bayerische Staatsbibliothek hat mit ihren Mitarbeitern das also wunderbar bearbeitet und alles hochgestellt. Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, das kann man normalerweise in 2 Jahren nicht schaffen. Dieses Projekt hätte 6 bis 8 Jahre gebraucht und insofern sieht man dort auch nur die Spitze eines Eisberges. Und das sind selbst wenn es jetzt 1600 Objekte sind. Also wir sind auch alle sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Und es war eine Wahnsinnsarbeit, das kann man nicht anders sagen, für alle Beteiligten.
Jetzt sind Sie Historikerin und können das normalerweise gut einschätzen. War Ihnen klar, dass es so ein Mammutprojekt werden würde?
Nein, das war niemandem klar, also keinem der Beteiligten, weder der Bayerischen Staatsbibliothek noch dem Jüdischen Museum noch uns von der Universität Augsburg. Ich bin am Lehrstuhl von Professor Wolf, der hat sich dieses Projekt ausgedacht, weil er sich sehr gut auskannte mit der jüdischen Geschichte und auch der Vorstand der Synagoge Ichenhausen ist. Und der hatte die Idee 2021, wollen wir nicht mal das alles digitalisieren, was noch vorhanden ist von früherer jüdischer Geschichte. In Bayerisch-Schwaben stehen noch ehemalige Synagogen und in der Synagoge Ichenhausen haben wir besonders einen besonderen Nachlass von über 200 Objekten und da kam die Idee auf, wollen wir nicht mal anfangen, alles zu digitalisieren, zu fotografieren, was noch da ist und das auf der Plattform Bavarikon zugänglich zu machen. Und es war also ein längerer Prozess, bis das Projekt überhaupt gestartet ist. Wir haben Anträge ausgearbeitet, gestellt 2021. Es gingen also viele Recherchen dem voraus. Und das Jüdische Museum Augsburg sollte eben alles digitalisieren und erfassen, was sie noch haben und was nicht inventarisiert ist. Mhm. Und meine Aufgabe war es, ich muss überall in Bayerisch-Schwaben rumfahren mit einem Fotografen und schauen, was in den früheren Orten, wo es jüdische Gemeinden gab, überhaupt noch vorhanden ist. An Gebäuden, vielleicht an Kleidung, an Ritualgegenständen, in Archiven, in Rathäusern, bei Privatleuten. Ich bin eigentlich ins Nichts gestartet, weil dazu gab es keine Vorarbeiten. Es gab in den 30er Jahren einen Fotografen, einen jüdischen Theodor Harburger, der ist auch damals durch Franken und Schwaben gezogen und hat damals Sachen fotografiert aus Synagogen, Ritualgegenstände, Gebäude. Und daran konnte man sich etwas orientieren. Aber ansonsten ist dieses Projekt ein absolutes Pilotprojekt, auch für die Bayerische Staatsbibliothek, für Deutschland und auch für ganz Europa. So etwas hat es noch nicht gegeben. Das ist absolut einzigartig. Und deswegen sind wir jetzt auch alle stolz darauf, dass wir alle mit vereinten Kräften das in 2 Jahren schaffen konnten. Also es war für uns alle ein immenser Kraftaufwand.
Und es ist ein großer Schatz. Ich war gestern ein paar Stunden online und habe mich in diesen virtuellen Ausstellungen bewegt. Und dann möchte man immer weiterschauen und mehr sehen und mehr lesen und mehr erfahren. Es ist wirklich, als ob eine Lücke in der Geschichte geschlossen worden wäre, ja, wo man einfach nur so vage gesagt hat, es gab ein reiches jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben, aber man weiß nur wenig, weil es ja nur noch Bruchstücke waren und weil es natürlich wenig jüdische Mitbürger gibt oder die Nachfahren, die noch Erinnerungen haben, Erinnerungsstücke haben oder wo die jüdischen Menschen, Mitbürger, die ermordet worden sind oder vertrieben worden sind, die sich erinnern oder die Fotos hatten oder Urkunden. Es ist ja auch viel zerstört worden. Und warum genau Bayerisch-Schwaben? Weil Sie gerade gesagt haben, das ist ein Pilotprojekt, das einmalig in Deutschland ist.
Ja, weil Bayerisch-Schwaben hat eine besondere Geschichte, also auch jüdische Geschichte. Dort konnten sich ab dem 16. Jahrhundert, nachdem die Juden aus den Städten vertrieben wurden, konnten sie sich auf dem Land ansiedeln unter bestimmten verschiedenartigen Herrschern in Bayerisch-Schwaben. Das war das System des sogenannten Schutzjudentums. Wenn Juden Gebühren gezahlt haben, durften sie sich an speziellen Orten ansiedeln. Das war sehr vielfältig und unterschiedlich in Bayerisch-Schwaben. Eine wichtige Rolle dabei spielte insbesondere die Markgrafschaft Burgau, die ganz lange in der Hand von Vorderösterreich war, also von den Habsburgern. Und die waren waren sehr offen mit der jüdischen Ansiedlung in Bayerisch-Schwaben, hauptsächlich auch aus finanziellen Gründen. Und das heißt, ab dem 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, gab es verschiedene jüdische Ansiedlungen. Ich zähle mal ein paar Orte auf, die vielen vielleicht heute kein Begriff mehr sind. Einer der wichtigsten Orte war Ichenhausen. Dort steht heute noch die frühere Synagoge, ein unglaubliches Kunstwerk, kann jeder dorthin fahren und das besichtigen, steht noch das ehemalige Rabbinerhaus. Ichenhausen war auch in der Hand von Vorderösterreich seit dem 16. Jahrhundert bis 1805, bis es ans Königreich Bayern kam. Ja, und in der Zeit ist eine unglaublich große jüdische Gemeinde entstanden, jüdische Kultur. Ichenhausen war zeitweise die größte jüdische Gemeinde damals in Süddeutschland. Und ich zähle mal auf weiter, Binswang, Buttenwiesen sind vielleicht Orte, die niemand heute kennt. Dort haben sich überall jüdische Gemeinden angesiedelt, in Nördlingen, in Oettingen, in Kempten, in Memmingen, in Altenstadt, in Osterberg, in Fellheim. Ich zähle das alles mal auf. Und ja, insgesamt sind bei Vavarikon war ich in 24 Orten. Also es gibt natürlich noch mehr Orte in Bayerisch-Schwaben, wo es früher jüdische Ansiedlungen gab, auf dem Land seit dem 16. Jahrhundert. Aber musste so auswählen, was ist überhaupt noch vorhanden? Habe ich überhaupt noch Objekte? Also ich bin nach Objekten gegangen. Was habe ich überhaupt noch vorgefunden? Und das ist das Interessante. Es stehen in vielen Orten, wo es frühere jüdische Gemeinden gab, stehen noch die Häuser, die früheren Häuser. Jüdische Handelshäuser, Rabbinerhäuser, frühere jüdische Schulen, das weiß aber keiner. Und auch ich wusste das natürlich nicht, in welchen Orten ist überhaupt noch
was
vorhanden.
Das wollte ich gerade sagen, Sie hatten ja keine Vorgaben, an welche Orte Sie fahren, sondern Sie haben erst mal recherchieren müssen, wo jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben war.
Ja, natürlich gab es da Vorarbeiten von Kiesling und auch von Gernot Römer aus Augsburg. Also ich hatte natürlich wissenschaftliche Literatur, aber tatsächlich zu wissen vor Ort, wo stehen denn heute noch jüdische Häuser? Es stehen unglaublich viele in Krumbach, in Ichenhausen, eigentlich an allen Orten, in Memmingen. Dazu musste ich natürlich dann Kontakt auch aufnehmen, in jedem Ort zu den Heimatpflegern, zu ganz viel älteren Leuten, ohne die wäre gar nichts gelaufen. Die haben mir zum Teil alle noch gesagt, hier, das ist ein früheres jüdisches Haus oder das ist das alte Rabbinerhaus, das weiß aber niemand mehr. Oder ich habe noch sogar Objekte, die ich damals geschenkt bekommen habe. Also ich war natürlich, alleine wäre das gar nicht gegangen. Ich habe eine riesige Helferschaft gehabt in jedem Ort. Die habe ich alle kennengelernt, die Bürgermeister. Die mussten auch vor dem Projekt alle unterschreiben an diesen Orten, dass sie behilflich sind bei diesem Projekt. Mhm. Ich habe Kontakt zu jedem Stadtarchivar aufgenommen in dem betreffenden Ort. Ja, zu ganz vielen
detektivischen Spürsinn.
Ja, ich habe jetzt ein perfektes Netzwerk, würde ich mal sagen. Ich kann einfach nur mal auch als Beispiel sagen, zum Beispiel in Krumbach-Hürben. Stand natürlich damals auch in den Zeitungen, dass unser Projekt startet. Und dann haben mich auch verschiedene Leute angeschrieben und haben gesagt, ja, sie helfen. Dazu gehörte zum Beispiel auch Beate Wohlleib aus Krumbach. Die hat mir damals eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, sie hat die Sammlung von Herbert Auer aus dem Heimatverein in Krumbach. Und da befinden sich unglaubliche Objekte darin. Und dann bin ich nach Krumbach gefahren. Und sie war dann diejenige, die mich komplett vernetzt hat in Krumbach mit allen Leuten, die irgendwie Relevanz hatten für das Projekt oder vielleicht Objekte und hat mir alles zugänglich gemacht. Also ohne sie wäre ich da gar nicht an Interna rangekommen. Ja, und das war auch an anderen Orten so. Das war zum Beispiel auch in Altenstadt so, der Herr Alwin Müller, Heimatpfleger. Der hat uns auch angeschrieben und ich war bestimmt 20 Mal in Altenstadt und er hat mir auch alles zugänglich gemacht. Er ist mit mir ins Rathaus gegangen in Altenstadt. Dort liegt in einer Vitrine liegen noch Restbestände von der Synagoge, die durch die Nazis zerstört worden sind. Da liegt der alte Synagogenschlüssel, da liegen Reste von den Glasfenstern. Also wenn man das sieht, erahnt man einfach nur, wie viel Schönheit dort existiert hat in dieser früheren Synagoge. Und Herr Müller ist derjenige zum Beispiel in Altenstadt. Er bekommt alles, was noch auf den Dachböden gefunden wird, auch jetzt oder in den Böden, Fußböden von früheren jüdischen Häusern. Und das wird alles an ihn rangetragen. Und er ist eigentlich meine Schatzkammer gewesen und hat mir immer gesagt, ah, ich habe jetzt das noch gefunden und das. Und ich will nur sagen, die zwei Beispiele zeigen, ohne die Menschen vor Ort, die sich alle unglaublich engagieren, das sind zum großen Teil Privatleute, die nicht kein Geld dafür bekommen, die das alle ehrenamtlich machen, hätte ich diese 800 Objekte, ja, diese Interna gar nicht bekommen oder von denen erfahren. Und ich habe auch häufig einfach an Türen geklingelt. Wenn ich wusste, das war ein früheres jüdisches Haus, habe ich einfach geklingelt und gefragt, ja, wissen Sie irgendetwas darüber? Haben Sie noch irgendwas in Kellern und so weiter? Also alleine diese jüdischen Häuser, und darauf bin ich eigentlich besonders stolz, ja, dass wir fast alles, was noch da ist an früherem jüdischem Häuserbestand, dass wir das zum Großteil, also ich mit meinem Fotografen, dazu muss ich auch sagen, ich habe einen eigenen Fotografen gehabt für das Projekt, weil die Fotos auf Bavarikon haben natürlich einen hohen Anspruch, sollen höchste Qualität haben. Da hatte ich einen tollen Fotografen aus Augsburg, den durfte ich mir selber auswählen. Da muss natürlich die Chemie stimmen, wenn man 2 Jahre zusammen unterwegs ist. Und das war Roman Tarasenko, ein künstlerischer Fotograf. Und da hat die Chemie von Anfang an gestimmt.
Das ist auch ein wichtiges Projekt. Ja. Wir sprechen jetzt gleich drüber weiter, welche wichtigen Begegnungen Sie gehabt haben. Ich finde es auch sehr berührend, dass Sie so private Bewahrer getroffen haben, die Sie ja auch ausfindig machen mussten. Und wie Sie gerade gesagt haben, dieses Netzwerk von Menschen, die Dinge bewahrt haben, die Erinnerungen am Menschen bewahrt haben und auch dieses Erinnern an dieses jüdische Leben in Bayerisch-Schwaben, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Was Großes dabei herauskommen würde, hat uns Dr. Ingvild Richardson gerade erzählt, war ihr am Anfang nicht bewusst. Und das Wichtigste waren eigentlich die Dinge, auf die sie selber gestoßen sind. Denn in jüdischen Gemeinden oder in ehemaligen jüdischen Gemeinden oder Orten, wo große jüdische Gemeinden waren, findet man kaum noch was oder weiß heutzutage nicht mehr, weil vieles auch zerstört wurde und im Krieg und nach dem Krieg zerstört wurde, dass da jüdisches Leben war. Wie sind Sie da vorgegangen? Woher weiß man es? Wie entdeckt man es? Das war jetzt ein jüdisches Haus, das war eine Kultstätte, das war zum Beispiel ein Badehaus oder solche Dinge. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Ja, natürlich muss man erstmal durchackern. Die Orte wusste ich ja, wo frühere jüdische Gemeinden waren. Aber man muss erstmal schauen, welche Forschungsliteratur gibt es dazu? Wer hat schon was dazu geschrieben oder gesagt? Das ist klar, das ist dann die Basis. Aber das Wichtige ist dann natürlich, vor Ort zu fahren, ja? Und dort mit den Stadtarchivaren zu sprechen, mit den Museumsleitern, mit den Bürgermeistern, weil zum Teil befinden sich noch in den Orten, wo es früher jüdische Gemeinden gab, in Rathäusern. Rathäuser sind so ein wichtiger Ort, zum Beispiel in Fischach befindet sich eine Vitrine. Da sind frühere aus der früheren jüdischen Gemeinde Objekte noch ausgestellt, die man dort noch hat. So letzte Relikte, materielle Relikte. Eine Spardose aus jüdischer Hand, ein altes Deckchen und wie ich schon sagte, in Altenstadt zum Beispiel ein Synagogenschlüssel oder die alte Bautafel von der Synagoge, die zerstört wurde durch die Nationalsozialisten. Das heißt, ist natürlich nicht erst im Krieg zerstört worden, sondern entscheidend war die Pogromnacht auf 9. und 10. November. Da sind die Synagogen alle verwüstet worden, zerstört worden, die jüdischen Geschäftshäuser, Handelshäuser. Ganz viel ist entwendet worden. Also da ist die Zerstörung immens gewesen. Und das ist zum Teil nur noch auf Fotografien überliefert. Also deswegen komme ich auch noch mal dazu, es sind nicht nur Häuser, die wir fotografiert haben. Ich war auch ständig auf der Suche nach alten Fotografien, nach historischen Fotografien, die dieses jüdische Leben dokumentieren. Weil die Zerstörung, die angerichtet worden in der Pogromnacht, die ist ja so nicht manifest. Die sieht man nur noch auf vereinzelten Fotografien. Da sieht man dann Innenräume von Synagogen und sieht das ganze Zerstörungswerk. Ja.
Das wollte man ja auch. Man wollte die Menschen zerstören oder die Erinnerung an sie. Man wollte sie auslöschen.
Die Pogromnacht ist ja völlig klar, wollte man das ganze jüdische Leben zerstören in Deutschland. Aber in Bayerisch-Schwaben sind natürlich auch die Synagogen alle verwüstet worden, zerstört worden, einige wenige Wochen später abgerissen worden. Und was haben wir heute noch davon? Wenn man vor der NS-Zeit durch Bayerisch-Schwaben gefahren wäre, hätte man an vielen Orten noch Synagogen vorgefunden. Dann wäre das ein ganz anderes Ortsbild gewesen. Mhm. Zum Beispiel in Nördlingen gab es bis 1955 eine unglaublich schöne Synagoge. Die ist 1955 noch abgerissen worden. Als ich mal eine relevante Person gefragt habe in Nördlingen, warum musste das denn noch passieren, dass die abgerissen wurde? Dann sagte diese Person zu mir, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es hat mich entsetzt, diese Antwort. Wozu braucht man noch die Synagoge, wenn die Leute alle tot sind? Ja? So was habe ich natürlich auch erlebt. Oder auch in Memmingen gab es eine unglaublich wunderschöne Synagoge. Das sieht man heute nur noch auf Fotografien. Das heißt, da hatte ich nur noch die Fotografien, die wir als Objekte reingenommen haben. Und auch diese Synagoge wurde eine Woche abgebrannt nach der Pogromnacht. Die wunderschöne Synagoge in Memmingen gibt es nicht mehr. Im Illertal gibt es heute nur noch in Fellheim die frühere ehemalige Synagoge, die auch wieder restauriert worden ist. Das ist die einzige, die noch existiert. In Altenstadt, die Synagoge, ist in der NS-Zeit abgerissen worden und zerstört worden. Ja, und dann haben wir aber noch, wie gesagt, in Ichenhausen, würde ich sagen, haben wir die besterhaltenste, die ist restauriert. Da finden viele Veranstaltungen statt. Jeder sollte da einmal hinfahren, wer kann. In Buttenwiesen haben wir die ehemalige Synagoge noch vorhanden. Das ist gleichzeitig ein Lernort geworden mit einem ganzen jüdischen Ensemble, mit jüdischem Friedhof und jüdischem Ritualbad. Und dann haben wir noch in Binswang eine Synagoge. Die Orte kennt niemand mehr heute, wenn man die Namen
sagt. Oder assoziiert
sagt.
Nicht assoziiert jüdische nicht Gemeinden.
Das sind eben die Orte, wo es früher jüdische Gemeinden gab, die in der Hand von Vorderösterreich waren bis 1805. Und das sind diese riesigen jüdischen Gemeinden. Über Jahrhunderte gab es die. Und es gab auch ein friedliches Zusammenleben mit den Christen. Und zum Teil waren in diesen früheren Orten waren über 50% der Bevölkerung waren jüdisch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich ist, wenn das über Jahrhunderte gelaufen ist, hat das damals seine Spuren hintergelassen. Und ich muss einfach sagen, nach meinen ganzen Forschungen, Bayerisch-Schwaben, im 19. Jahrhundert der große wirtschaftliche Aufschwung, der ist zum großen Teil jüdischen Produktionsbetrieben, Geschäftsbetrieben, Handelshäusern und Kaufhäusern zu verdanken. Das ist einfach so. Und das zweite Projekt, was ich jetzt gerade die letzten zwei Jahre gemacht habe, das war jüdisches Illertal. Da haben wir unter anderem auch gezeigt, wie jüdische Unternehmer die Region und München groß gemacht haben. Ja. Und das ist eben alles vergessen gewesen. Und damals die Idee von Klaus Wolff war, ja, wir wollen das jetzt alles mal zeigen. Was ist heute noch vorhanden in Archiven, in Rathäusern, bei Privatleuten? Und was ist an materiellem Erbe vorhanden, auch an Bauwerken? Mhm. Ja, und und das wusste keiner so richtig, was überall noch da ist. Also ich kann noch mal ein anderes Beispiel sagen. Steinhardt, den Ort kennt sicher niemand, im Donau-Ries. Und da hat mich zum Beispiel der Herr Beck hingebracht. Gerhard Beck, der ist der Leiter des Archivs auf der Harburg. Oettingen-Spielbergisches Archiv. Der hat dann gesagt, ja, ich zeig dir mal, wir fahren dahin. Mit Roman Tarasenko, mit dem Fotografen. Ich zeig dir mal jüdische frühere Häuser, die dort noch stehen. Und da sind wir dann hingefahren. Da gibt es auch einen wunderschönen, idyllischen jüdischen Friedhof im Wald gelegen. Also das berührt einen unglaublich. Und dann ist er mit uns vor ein Haus gefahren und hat gesagt, so hier, dieses Haus, das ist die frühere jüdische Schule von Steinhardt. Das weiß kein Mensch mehr. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach geklingelt.
Das ist jetzt ein Wohnhaus.
Das ist ein Wohnhaus heute. Wir haben einfach geklingelt, weil wir nicht wussten, ja, wie kommen wir sonst dran? Und dann hat eine wunderbar nette Dame aufgemacht und ich habe gleich meine Uni Augsburg-Visitenkarte gezückt. Der Fotograf war gleich mit seinen ganzen Utensilien dabei. Also wir wirkten ganz seriös. Ja, und sie hat uns auch reingelassen und Herr Beck war ja auch bekannt als Archivar. Ja, und dann tatsächlich hat sie uns durch das ganze Haus geführt. Und was befindet sich in diesem Haus noch? Ein altes Ritualbad, der alte Brunnen. Und dann hat sie uns oben im dritten Stockwerk hat sie uns dann auf den Fensterbänken noch die Inschriften gezeigt von den jüdischen Schulkindern auf Hebräisch, reingekratzt in die Fensterbänke. Solche Sachen.
Und das ist erhalten?
Ja, das ist erhalten. Und dann hat sie uns auch gesagt...
Doch Zufall, weil man weiß es ja oft gar nicht... Jüngere Menschen wissen ja nicht, dass da was eine Mikwe bedeutet, was so ein Ritualbad bedeutet. Das ist dann meistens im Keller gewesen.
Zum Beispiel dieses Wissen hat mir natürlich dann Herr Beck vermittelt, der sich in der Gegend sehr auskennt und hat gesagt, ja, ich kenne die und die Leute, das und das ist ein jüdisches Haus, das könnt ihr fotografieren. Da habe ich die und die Daten dazu, weil zu jedes Objekt muss natürlich beschrieben werden und Recherche. Ja, und dann hat diese Dame uns auch gesagt, ja, das müsste eigentlich unter Denkmalschutz gestellt werden, dieses Haus. Das müsste restauriert werden. Wir haben den Brunnen gesehen, wir haben da reingeschaut, ganz tief. Ja, und sowas erlebt man dann und denkt, das ist doch der Wahnsinn. Wieso wird das nicht erhalten? Wieso passiert da nichts dazu?
Vielleicht, weil man es nicht weiß und weil jetzt durch dieses Projekt vieles recherchiert und erfasst worden ist.
Und da gibt es natürlich in jedem dieser Orte, wo ich war, gibt es natürlich auch die jüdischen Friedhöfe. Also wenn ich sagen würde, ja, wenn Sie mich fragen würden, ja, was ist denn da heute noch vorhanden? Was sehe ich denn da? Dann würde ich sagen, das Manifesteste sind die jüdischen Friedhöfe. Die sind aber oft außerhalb der Orte gelegen. Also das wissen eigentlich auch nur wieder Einheimische oder Experten, wo die liegen. Und die sind nicht frei zugänglich. Die sind abgesperrt. Also da muss man auch erst eine Genehmigung haben, dass man da rein darf. Das ist natürlich ganz schlimm, dass das noch so ist in Deutschland, dass man nicht einfach reingehen darf, sondern dass die nach wie vor abgesperrt werden müssen. Ja, und das ist am berührendsten, wenn man auf diese früheren jüdischen Friedhöfe geht. In all diesen Orten in Bayerisch-Schwaben, das sind über 28 frühere jüdische Friedhöfe. Also das hat mich am meisten berührt, wenn man da Hunderte, Tausende von Grabstellen, Namen,
Familiengrabstätten.
Ja, also das ist unglaublich. Also das berührt einfach. Und natürlich diese wunderschönen, noch erhaltenen Synagogen. Das ist aber, man erahnt das einfach nur. Und ich finde, also wir durch das, was wir jetzt noch gerettet haben, fotografisch, vieles wird in 10 Jahren gar nicht mehr da sein von diesen früheren jüdischen Häusern. Einige sind jetzt schon abgerissen von denen, die wir fotografiert haben.
Sie haben ja teilweise auch noch Häuser fotografiert vor ihrem Abriss und haben dann...
Ja, genau, in Krumbach zum Beispiel.
Haben dann noch einen Sternenhimmel entdeckt, bevor das Haus abgerissen worden ist.
In Krumbach zum Beispiel, das war ja so ein Fall, wo ein ganz wichtiges Haus abgerissen worden ist, ein früheres jüdisches Haus. Das haben wir noch fotografiert und erhalten. Das kann jeder jetzt anschauen in Bavarikon, da ist es da. Ja, oder ich sage noch mal ein anderes Beispiel. In Ichenhausen, das habe ich ja schon mehrfach genannt, haben wir über 200 Objekte, sind dort vorhanden in der Synagoge in Ichenhausen noch aus verschiedenen jüdischen Nachlässen. Und das Wichtigste davon ist eine Torawimpelsammlung, über 90 Torawimpel, die wurden in den 1990er Jahren
also
auf dem Dachboden.
Die Tora-Rollen sind mit einer Art Wimpel verschlossen worden.
Also das sind Tora-Wimpel, sagt man auch hebräisch Mappa, deutsch Tuch. Das sind die Tücher, auf denen kleine jüdische Jungen beschnitten werden am 8. Tag nach der Geburt. Also auf so einem Leintuch. Und danach zerschneidet man dieses Leintuch in 4 Teile und näht diese 4 Teile zusammen. Es ergibt dann ein 3-Meter-Band ungefähr und die werden unglaublich kunstvoll bestickt oder bemalt. Das ist ein Brauch aus den früheren aschkenasischen jüdischen Gemeinden.
Da haben Sie noch welche entdeckt in Ichenhausen? Ja, oder die waren schon bekannt?
Die sind entdeckt worden im Dachboden der früheren jüdischen Synagoge Ichenhausen in den 1890er Jahren, zerknittert und natürlich fast schon halb zerstört. Dann sind sie restauriert worden. Ein Teil, nicht alle. Und jetzt befinden sie sich in der Synagoge in Ichenhausen in einem Schrank, sind zugerollt. Ja, und das ist, ich würde sagen, einer der größten Kunstschätze, die es in Süddeutschland zum jüdischen Erbe gibt. Und das war natürlich bisher nicht erfasst, sondern wir haben dann gesagt, ja, wieso liegt das in den Schubladen? Was ist, wenn das abbrennt, wenn das verloren geht? Und damit hat eigentlich das Projekt für mich angefangen und den Fotografen Roman Tarasenko im Corona-Lockdown. Wir waren in der größten Kälte im November, waren wir jeden Morgen um 6 Uhr von Augsburg losgefahren, nachts um 12 zurück, haben wir über 3 Wochen mit der Betreuerin der Synagoge Karin B. haben wir diese 90 Tora-Wimpel ausgerollt, haben alles fotografiert.
Katalogisiert. Man muss es ja auch einordnen.
Bis ins Feinste kann man heute diese 90 Tora-Wimpel sehen in ihrer ganzen Farbenpracht. Da kann eine ganze weltweite Forschung losgehen zu den Garnen, die man benutzt hat, zu den Stickereien. Es sind unglaubliche Kunstwerke, die dort vorhanden sind. Und auf das sind wir besonders stolz. Und da kann man jetzt sagen, wenn irgendwas passiert oder die Synagoge abbrennt, dann ist es erhalten auf Bavarikon. Und in einer Qualität, wie man das jetzt tatsächlich, wenn man
fast dreidimensional sieht.
Man sieht es, man kann es zoomen und da kann eine weltweite Textilforschung jetzt anknüpfen. Und ja, das finde ich einfach großartig. Wir haben dann auch noch in Ichenhausen alte Kochtöpfe, wir haben Kleidung. Das haben wir alles fotografiert, digitalisiert, Roman Tarasenko und ich fotografiert. Ich habe jedes dieser Objekte beschrieben, also alleine Ichenhausen über 200. Und was das Besondere zum Beispiel in Ichenhausen war, und da sage ich auch, das steht jetzt auch nicht mehr, das war eine Laubhütte. Die einzige noch vorhandene
Laubhüttenfest,
die stand in Ichenhausen noch damals vor einem früheren jüdischen Haus. Dieses Haus ist mittlerweile verkauft. Aber die Laubhütte haben wir fotografiert. Sie existiert auch noch und wir wollen versuchen, dass sie in irgendein Museum kommt. Aber auch auf sowas stößt man dann, auf so letzte Relikte vor Ort. Und Ichenhausen hat zum Beispiel noch das besterhaltenste Rabbinerhaus. Das steht genau gegenüber der Synagoge. Unglaublich schön. Das habe ich unter die Glanzlichter aufgenommen. Auch. Und so ein Rabbinerhaus gibt es zum Beispiel auch noch an anderen Orten. Das weiß aber keiner. Zum Beispiel auch noch in Buddenwiesen. Ja.
Über Ihre aufwendige Recherche, wo eins zum anderen geführt hat und dann wurde das Ganze immer größer, unterhalten wir uns gleich weiter. Sie haben gerade erzählt, Dr. Ingvild Richardson, die Begegnungen in Ichenhausen waren für sie so eine Art Initialzündung, weil da so vieles noch da war und an anderen Orten war gar nichts da oder wenig da. Und viele Leute wissen es ja auch nicht mehr. Das ist ja auch eine große Unwissenheit, weil ja viel verschwiegen worden ist, viel zerstört worden ist. Und das hat die Recherche aber auch sehr mühsam gemacht. Aber ich finde es sehr berührend, wie Sie erzählt haben, wie viele Privatleute ihre Türen geöffnet haben und gesagt haben, ich glaube, ich habe was, es könnte Sie interessieren oder ich weiß was oder meine Mutter oder mein Großvater haben mir da erzählt, dass da und da jemand gewohnt hat und dass da vielleicht noch was da ist. Und Sie erzählen gerade von diesen kostbaren Ritualgegenständen, aber als ich gestern im Bavarikum unterwegs war in Ihrer Ausstellung, habe ich auch so ganz berührende Alltagsgegenstände gesehen, wo man gar nicht weiß, dass die vielleicht im jüdischen Besitz waren oder welche Bedeutung die hatten. Und da haben Sie ja auch einiges entdeckt.
Ja, also wir haben jetzt natürlich in Ichenhausen hatten wir den Fall, da sind die Nachlässe vorhanden von dem früheren jüdischen Rabbiner. In der Synagoge Ichenhausen selber ist eine Dauerausstellung, empfehle ich jedem, da mal hinzufahren.
Ichenhausen ist da ohnehin sehr aktiv, ohnehin, um dieses jüdische Erbe zu bewahren.
Ausstellung mal ursprünglich erarbeitet vom Haus der Bayerischen Geschichte. Da haben wir noch eine ganz alte jüdische Tür aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben Kochtöpfe, wir haben Vorhänge aus früherem jüdischem Besitz. Wir haben Kleidung, Alltagskleidung, wir haben Festkleidung, wir haben Sabbatdecken, also ganz tolle Stickereien. Und vor allen Dingen, was in Ichenhausen ganz toll war, also ich gehe so gerne in Keller und auf Dachböden, das hab ich immer schon gemacht, bin immer fündig geworden. Und in Ichenhausen, tatsächlich auf den Dachböden, da sind noch ganz viele Kisten, da liegen noch ganz viele unausgepackte Dinge drin, hebräische Schriften, das ist natürlich alles zerstört und sind nur noch Teilbestände, aber da haben wir natürlich auch drin rumgewühlt, da hat uns auch die Stadtarchivarin Madel Böhringer war dabei und wir haben die Kisten durchgeschaut und immer überlegt, was davon könnten wir fotografieren und digitalisieren. Man muss natürlich eine Auswahl treffen, ja, und in Ichenhausen war das jetzt natürlich besonders wunderbar, weil dort das selbst schon ein Museum ist. Und das war natürlich jetzt hervorragend. Das durften wir auch, weil Klaus Wolf ist da auch der Vorstand. Also insofern gab es keine Probleme. Aber ansonsten muss man von jedem Menschen, von jeder Institution, wo noch frühere jüdische Objekte vorhanden sind, musste man die Erlaubnis einholen. Ich musste, bepackt mit Mitanträgen von der Bayerischen Staatsbibliothek, das war auch meine Aufgabe, von jeder Institution, von jedem Privatmann, Privatfrau, die uns Objekte geliefert hat, die mussten einen 6-seitigen Mitantrag unterschreiben, ankreuzen, in welcher Form dieses Objekt gezeigt werden darf, wo es präsentiert werden darf, in welchen Verzeichnissen und so weiter. Ja, das war ein unglaublich bürokratischer Akt, auch für mich.
Das kommt rechtlich. Ja auch noch zusätzlich dazu.
Ja, und da
dazu.
Haben auch häufig Leute Angst gekriegt, so Privatleute. Was passiert, wenn ich das unterschreibe und so weiter. Also das kam ja auch noch hinzu. Und jede Institution, die etwas geliefert hat, zu der, die musste auch ein Institutionenporträt liefern. Zum Teil habe ich das geschrieben, zum Teil haben das andere geschrieben. Ich habe alle Texte zu allen Orten geschrieben. Ich habe auch den Gesamttext zu dem Projekt geschrieben, zu allen 24 Orten. Die Überblickstexte und zu 800 Objekten habe ich die Texte. Einige, Beate Wohle hat mir ganz viel geholfen mit Krumbach, da hat sie die Texte verfasst. Ja, und dann natürlich noch die virtuellen Ausstellungen. Gut, aber ich komme jetzt nochmal zurück zu den Objekten, die eben nicht zum Beispiel im Rathaus war, ja, wo dann die Bürgermeister unterschrieben haben. Oder in Archiven, wo dann die Archivleiter unterschrieben haben. Also zum Beispiel ein Fall, ein Objekt, was mich auch unglaublich berührt hat, das ist der Ort Ederheim. Den kannte ich vorher auch nicht.
Wo ist der ungefähr?
Wo ist denn Ederheim? Das ist im Donau-Ries. Und da habe ich aber immer den sehr hilfreichen Gerhard Beck gehabt, der sich im Donau-Ries perfekt auskennt. Und den habe ich immer angerufen und habe gesagt, ah, Gerhard, kannst du mir mal helfen? Was weißt du über Ederheim? Und er hat selber was schon geschrieben gehabt und hat gesagt, du, da ist ein ganz tolles Objekt. Da mache ich dich mal mit Wolfgang Dösel bekannt aus Ederheim. Und da ist ein altes Stück von einer alten Ofenbank aus dem Jahr 1847 auf einem früheren jüdischen Bauernhof. Und ich kenne den heutigen Inhaber. Da fahren wir mal hin. Da fährst du mal mit dem Wolfgang Dösel hin und ja und dem Fotografen. Und dann haben wir das gemacht. Vorher natürlich angerufen und alles und gefragt, ob wir kommen dürfen. Es war natürlich, ich liebe solche Abenteuer, ja. Und da sind wir dann dahin gefahren und auf dieses Anwesen, was heute einem wunderbaren Menschen gehört, dessen Vorfahren diesen früheren jüdischen Bauernhof ganz normal und reell vor der ganzen Nazi-Zeit jüdischen Inhabern abgekauft haben. Ja, und der hat uns dann in sein Haus reingelassen und hat seine ganzen alten Fotografien gezückt. Und dann stand da ganz toll in seinem Flur, stand dann dieses Objekt da, der Fuß einer alten Ofenbank aus diesem früheren jüdischen Bauernhaus. In Hebräisch stand da die Zahl 1847, die Abkürzung C, Z, E, das waren die Vornamen, Zilli, Gabriel Einstein. Und ja, und das war ein Holzrelikt, unglaublich schön. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, ja, wie sind Sie denn daran gekommen? Also der Herr ist jetzt über 70 und er sagte, ja, das war immer mein Geheimnis. Und als kleiner 6-jähriger Junge habe ich mich hier immer auf dem Bauernhof aufgehalten, von meinen Eltern auf den Dachböden. Und plötzlich habe ich dieses Objekt gefunden und dachte, was ist denn das? Und dann, das kam ihm ganz unheimlich vor mit der Inschrift. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich dann versteckt. Das war mein Schatz. Ich wollte nicht, dass irgendjemand mir das wegnimmt. Und ich habe niemandem davon erzählt.
Und sein Leben lang bewahrt.
Ja, sein Leben lang bewahrt. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, habe ich es dann mal verschiedenen Leuten erzählt. Oder auch dem Gerhard Beck, dass gezeigt. Ich das habe. Ja, und das durften wir dann fotografieren. Und da habe ich gesagt, Sie sind mein Mann. Ich brauche dieses, ich möchte, dass wir dieses Foto haben. Und auch noch andere hat er uns dann gegeben von dem Anwesen natürlich. Ja, und das muss ich sagen, das hat mich unglaublich berührt, dass er das so bewahrt hat und diese Geschichte mit diesem Objekt hat. Und das hat uns auch gleich völlig erfasst. Ja, und jetzt haben wir das eben auf Bavaricon. Da kann es jeder anschauen, vergrößern. Und es ist für alle Zeit gerettet. Ja, und also solche Erlebnisse, ja, also die sind unglaublich. Die, ja, und vielleicht noch, ich erzähle noch ein Erlebnis, was mich ähnlich berührt hat.
Das waren ja die vielen Begegnungen, die Sie hatten. Das war ja nicht, Sie haben ja nicht in Archiven nur gewühlt, Sie haben ganz viele Begegnungen gehabt.
Ja, ich muss ja sagen, Archive natürlich, da sage ich dann nachher noch was dazu, was da dann zum Teil rauskam. Das sind auch noch ganz tolle Geschichten. Aber jetzt noch mal eine andere Begegnung, vielleicht in Heinsfahrt. Da steht heute auch eine.
Heinsfahrt ist wo?
Heinsfahrt ist auch im Nördlinger Ries, da überall in der ganzen Ecke, da sind die ganzen Orte. Da steht auch eine unglaubliche restaurierte Synagoge. Also da muss man mal hinfahren. Eine jüdische frühere Schule nebenan und ein Wohnhaus dort noch. Und da haben wir einen jüdischen Friedhof gibt es dort. Haben wir natürlich auch die ganzen Häuser noch fotografiert, die früheren jüdischen Häuser, die Synagoge, den Innenraum. Ja, und als ich dann damals da war mit dem Fotografen Roman Tarasenko und Gerhard Beck, da waren die zwei Männer, wollten dann auf den jüdischen Friedhof und ich war dann so alleine noch vor der Synagoge und dem Wohnhaus und dann kommt dann plötzlich ein älterer Herr heraus, Herr Wittig, dem dieses Haus gehört, über 70 und dann kommen wir so ins Gespräch und dann, ich war dann so 2 Stunden mit ihm alleine und dann, ja, haben wir uns ziemlich gut verstanden, haben uns da auf die Bank vor seinem Haus gesetzt und dann habe ich ihn ausgefragt und er hat angefangen so mir zu erzählen, ja, dass das Haus, wo er hier wohnt, ja seinen Eltern gehört hat und dass die das früher jüdischen Inhabern, die Großeltern abgekauft haben, lange vor der NS-Zeit, also hat nichts damit zu tun. Und dann hat er gesagt, soll ich Ihnen mal alte Fotoalben zeigen? Ich habe noch ganz tolle Fotos.
Dann haben Sie natürlich sofort ja gesagt.
Sagt, ja, bitte. Und dann kam er mit ganz 4 Alben ein und dann hat er mir gezeigt, wie das früher aus war. Und er ist als kleiner Junge noch in die frühere jüdische Schule gegangen, als die dann schon christlich war, hat mir und die ganzen alten Fotos gezeigt und auch von der Laubhütte, die vorher davor stand, von den Umbauten. Und das Beste aber war, er sagte, ich habe was ganz Tolles für Sie, was ganz Besonderes und das kriegen nur Sie, auch weil Sie sich so interessieren. Und er hat gesagt, die anderen sind ja alle weg, jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich hier Tolles habe. Ja, und dann geht er ins Haus rein, kommt wieder raus, macht seine Hände auf, was liegt da? Ein Schlüssel. Und dann sagt er, hier, das ist der alte Synagogenschlüssel von der Synagoge Heinsfahrt. Und ja, das war natürlich ein Moment, wo ich dachte, oh, das ist der Wahnsinn, das berührt mich so, weil, ja, der passt sogar noch in das Schloss. Und ja, dann hat er gesagt, ja, das dürfen Sie haben. Sie dürfen es fotografieren gleich, wenn der Fotograf zurückkommt. Und ich sage Ihnen alles dazu, was ich dazu weiß. Ich muss ja jedes Objekt erfassen, beschreiben. Ja, und dann auf die Weise ist jetzt der Synagogenschlüssel von der Synagoge Heinsfahrt ist bei Bavaricon zu sehen. Ja, und das hat mich natürlich auch sowas berührt, ein unglaublich, weil ich ja selber auch nie wusste, bei Privatleuten, was kommt da auf mich zu? Ich wusste ja selber nicht, was passiert, wenn ich an die Orte fahre, irgendwo klingel, wie die Leute reagieren.
Ja, wie würden Sie reagieren, wenn da jemand klingelt?
Plötzlich klingelt jemand. Ja, wie oft habe ich überall geklingelt? Ja. Wie soll ich denn sonst auch rankommen, wenn ich wusste, das ist ein früheres jüdisches, kann ich ja nur fragen, wissen Sie das? Ja, ich habe immer meine Uni Augsburg Visitenkarte dabei gehabt, also wirkte ich ja schon irgendwie seriös. Wenn ich konnte, habe ich natürlich versucht, vorher Kontakt aufzunehmen, ja.
Aber Sie haben ja auch Häuser entdeckt, haben Sie mir vorab erzählt gehabt, wo dann gar niemand mehr wusste, dass das eine ehemalige Synagoge war, das jetzt ein Trockenraum ist oder wo die Leute rauchen und dann noch schöne Deckengemälde zu finden sind. Ja. Wie bei dem Haus in Grumbach, wo Sie gesagt haben, das abgerissen wurde, dass Sie da noch so letzte Relikte entdecken und erkennen, was es ist, was viele Leute ja gar nicht mehr wissen, worum es überhaupt geht.
Nee, genau, zum Beispiel ist das in Oetting, ist auch so ein Fall. Also Oetting hatte auch eine ganz berühmte frühere jüdische Gemeinde. Und viele Relikte befinden sich heute im Heimatmuseum von Oetting. Empfehle ich auch sehr, dort einmal hinzufahren zu Barbara Heinrich. Da liegen auch die alten Scherben, Glasscherben von der früheren Synagoge, farbige Glasscherben. Und wenn man die sieht, ja, fällt man fast in Ohnmacht, wie schön die sind. Mhm. Dann erahnt man das einfach nur. Und ich wollte natürlich auch, dass wir die frühere jüdische Synagoge dort fotografieren. Das ist heute eine Arztpraxis. Und das erkennt man eigentlich nicht mehr, wenn man es nicht weiß, dass das die frühere jüdische Synagoge ist. Die ist auch umgebaut. Das weiß man natürlich, weil ich wusste es natürlich dann durch meine Recherchen. Und dann war es damals so, wir haben es von außen fotografiert, aber ich wollte eigentlich auch in den Innenraum. Ich wollte auf den Dachboden, da will ich eigentlich immer hin, weil da sind die spannenden Sachen. Da wird immer alles gefunden. Das ist so in Synagogen auf den Dachböden. Und ja, dann sind damals die Barbara Heinrich, der Fotograf und ich, haben dann einfach geklingelt. Und ja, da hat dann jemand aufgemacht und ja, Endergebnis war, ich erzähle das nicht die ganze Geschichte, weil das etwas schwierig und kompliziert war. Endergebnis ist aber, dass ich dann irgendwann auf meinem Handy, wie auch immer, sage ich jetzt nicht, hatte ich die Fotografien von dem Dachboden der früheren Synagoge in Oetting. Und tatsächlich auf dem Dachboden, es war so genauso, was ich schon geahnt hatte, dass da etwas ist. Die gesamte Ostwand der früheren Synagoge ist dort noch vorhanden. Mit dem Fenster, mit dem Stern, von außen sieht man das. Von innen sieht man aber an der Ostwand, da blättert das dann ab und darunter kommen lauter hebräische Fresken und Malereien zum Vorschein. Und ja, das habe ich mir schon gedacht und genau so war es. Und dann habe ich gedacht, habe ich natürlich Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen und die wären sehr daran interessiert, dass das restauriert würde und dass man schaut, was sich darunter befindet, unter den Wänden, wenn man das weiter abkratzt. Ja. Und solche Dinge sind natürlich so, dass man denkt, warum ist das bis jetzt nicht gemacht? Warum ist die frühere jüdische Schule in Steinhardt nicht unter Denkmalschutz? Diese Fragen kommen dann auf und wo ich denke, dafür ist unser Projekt auch ganz toll, weil das sieht man jetzt bei Bavarikon. Ja, und bitte, jetzt tretet mal alle in Aktion und erhaltet das, sage ich da einfach nur. Ja.
Die digitale Schatzkammer auf Bavarikon finden. Ingvild Richardson bei mir zu Gast. Diese Ergebnisse Ihrer Recherchen, die jetzt auf Bavarikon zu finden sind, Dr. Richardson, die sind natürlich auch für den Denkmalschutz mehr als interessant.
Ja, genau. Also ich wusste das ja zum Teil vorher auch nicht, aber jetzt kann der Denkmalschutz auch schauen, was haben die da alles fotografiert an Häusern, was sind frühere jüdische Häuser, was müssen wir erhalten. Das beste Beispiel ist Altenstadt. Ich empfehle jedem, mal nach Altenstadt zu fahren, Kontakt mit Herrn Alwin Müller aufzunehmen. Der macht dort die Führung ganz wunderbar durch das gesamte frühere jüdische Viertel, das sogenannte Eruf. Das ist ein ganzes Viertel, was noch vorhanden ist an jüdischen Häusern, zum Teil heute alles in Privathand und da erfährt man wunderbar, wie dieses Viertel früher funktioniert hat, aber leider ist das alles sehr heruntergekommen und im Grunde genommen ist es eine Schande, es ist ein Schandmal, wenn man da heute durchgeht. Das sagt jeder, auch viele Leute, die aus den USA kommen, die nachkommen, die sagen, man muss sich hier eigentlich schämen, wie das hier aussieht, das ist eine Schande, das ist früheres jüdische Erbe, warum wird das hier nicht erhalten, restauriert, das ist wirklich, muss ich auch sagen, das das betrifft mich jedes Mal. Und auch den Herrn Müller, er erzählt mir das auch immer, dass da was gemacht werden müsse. Ja, und der Ort selber macht jetzt auch schon, der macht sowieso viel und restauriert auch das sogenannte Erlanger Haus. Das wird eine ganz tolle Begegnungsstätte. Das passiert alles im Oktober. Und Herr Müller ist sowieso hoch engagiert und die alten Städter. Aber es müsste einfach was passieren, weil ich finde, es ist eine Schande, wenn aus den USA die Nachkommen kommen. Die kommen nämlich sehr viel in die früheren jüdischen Orte, auf die Friedhöfe, nehmen Kontakt auf. Und dann sehen die, oh Gott, wie sehen hier die Häuser aus, unserer jüdischen Vorfahren. Die verkommen ja hier alle. Viele stehen leer, also auch in nicht nur in alten Stadt ist es wirklich ganz schlimm, wie das ausschaut. Auch in Wallerstein zum Beispiel, ja, es war eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden. Wenn man da jemanden fragt, die Einheimischen, die sagen, ja, ist alles abgerissen worden, da stehen noch so ein paar Relikte, schauen Sie mal, wie schlimm das hier aussieht und so, ja. Und da muss ich sagen, das finde ich geht nicht, sondern da muss was passieren. Also besonders Bayern ist da in der Verantwortung. Und das finde ich deswegen unser Projekt ganz toll, und dass die Staatsbibliothek das mit uns gemacht hat, weil das kann man jetzt sehen, wie es ausschaut.
Jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben vom 16. Jahrhundert bis jetzt. Ingvild Richardson hat unglaublich viel recherchiert und viel Interessantes, Trauriges, Berührendes und Spannendes gefunden. Und darüber unterhalten wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten gleich weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratsch heute, sagt Hermine Kaiser. Es geht um jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben, das jetzt aufwendig recherchiert und digitalisiert worden ist und in der digitalen Schatzkammer Bayerns im Bavarikon zu finden ist. Dr. Ingvild Richardson ist bei mir zu Gast und hat uns schon in der ersten Stunde erzählt, wie viele Türen sich ihr geöffnet hat bei der Recherche, die sehr umfangreich ist, viel umfangreicher war und auch das Ergebnis überwältigend, was sie alles gefunden und recherchiert hat, wie viel 1000 Kilometer sie im Bayerisch-Schwaben unterwegs war und welche berührende Begegnungen sie hatte, um Reste von jüdischem Leben im Bayerisch-Schwaben zu finden, das jetzt uns allen zugänglich ist unter bavarikon.de, ein Projekt der Bayerischen Staatssammlung und der Universität Augsburg. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Bei dem, was Sie uns erzählen, Dr. Ingvild Richardson, habe ich das Gefühl, als ob eine Landkarte jüdischen Lebens im Bayerisch-Schwaben auf einmal beleuchtet werden würde. Das war so alles so dunkel und so im Wagen. Natürlich haben sich Historiker auch damit beschäftigt. Aber was Sie in der ersten Stunde erzählen haben, was ich so berührend finde, der Kontakt zu Menschen, die auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, ich habe da was für Sie. Und solche Recherchen verändern auch ein bisschen die Geschichtsschreibung, weil es noch ein paar Zeitzeugen gibt, die sagen, ich erinnere mich noch.
Genau.
Oder meine Eltern haben mir erzählt oder meine Großeltern oder ich habe das selber entdeckt.
Ja, also da kann ich auch noch mal Fellheim als Beispiel sagen. Ich empfehle jeden, mal nach Fellheim zu fahren. Dort existiert noch die frühere ehemalige Synagoge, die einzige im Allgäu, die noch vorhanden ist. Und in Fellheim wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg, fing es an, dass eine jüdische Gemeinde gegründet wurde. Und nachdem das gesamte Dorf komplett zerstört worden war im Dreißigjährigen Krieg, hat das Geschlecht der Fürst Reichlin von Meldeck, der hat dann beschlossen, er siedelt 5 jüdische Familien an. Erst Bauern, das hat aber nicht gereicht, um das wieder hochkommen zu lassen, jüdische Familien, weil die bringen Geld durch die Schutzgebühr. Und das fing mit 5 jüdischen Familien in Fellheim an. Das wurden dann immer mehr. Und südlich seiner Residenz entstand ein ganzes jüdisches Viertel. Das ist heute noch vorhanden. Der gesamte Baubestand, einige Häuser sind weg, aber es ist genauso ein früheres jüdisches Viertel wie in Altenstadt. Und das kann man heute also noch besichtigen. Und das heutige Rathaus ist die frühere jüdische Schule. Mhm. Und die frühere jüdische Synagoge ist heute ein Begegnungsort. Dort finden wunderbare Konzerte statt. Ja, und wenn man da reingeht, sieht man an der Decke noch die letzten Relikte der Freskenmalerei und mit hebräischen Inschriften. Und als ich auch in Fellheim war, habe ich natürlich auch mit allen Leuten Kontakt aufgenommen. Und da ist besonders Herr Johann Müller zu nennen. Und der hat mich auch durch das ganze Viertel geführt und hat dann auch wieder gesagt, ich habe ganz tolle alte Fotos von den früheren Häusern und ja, das dürfen Sie alles haben und nehmen, und hat mir dann die Geschichten dazu erzählt. Und dann sagte er, ja, ich kenne eine Dame, das ist die Frau vom Altbürgermeister, die Frau Schrägle, Maria Schrägle, rufen Sie die mal an. Die war als kleines Mädchen noch im Zweiten Weltkrieg in der Synagoge. Und die hat das festgehalten in Lebenserinnerung. Mhm. Habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen und dann haben wir uns getroffen, sie und ich, zu zweit in der Synagoge. Und dann hat sie mir die gegeben, die Lebenserinnerung. Und ja, und was steht da drin? Da erzählt sie, wie sie als kleines 7-jähriges Mädchen von ihrem Bruder und seinen Freunden mitgeschleppt wurde in die Synagoge während des Zweiten Weltkrieges, dass da lauter Flugzeugmotoren lagen damals und dass sie an die Decken geschaut hat und die Malereien gesehen hat. Und das hätte sie so überwältigt, die Schönheit der Farben, dass sie das festgehalten hat. Und das ist tatsächlich die einzige Beschreibung, die ich jetzt habe, die es noch gibt. Und sie hat gesagt, wenn meine Hände nicht so zittern würden, könnte ich das alles noch aufzeichnen und malen. Sie war auch Modezeichnerin, weil es so schön war. Ja, und das habe ich auch aufgenommen. Das hat mich auch unglaublich berührt. Und in Fellheim gibt es auch den Bahnhof Fellheim, der ist Erinnerungsort. Das hat Albrecht Schweders gekauft als Projektträger und seine Tochter Dr. Veronika Hallmannseder. Die haben das ganz wunderbar als Erinnerungsort aufgebaut. Von diesem Ort sind viele Menschen in der NS-Zeit deportiert worden in die Vernichtungslager im Osten. Also Fellheim ist ein ganz wichtiger Ort, wo man wirklich mal hinfahren sollte und sich das alles anschauen sollte. Ja, und ich muss auch sagen, ohne Herrn Johann Müller, ich habe ihm zig Mails geschrieben, angerufen, er hat mir alles geschickt, Fotos bereitgestellt. Das war ein unglaublicher Aufwand auch für die Privatleute, ja, dass ich das alles bekommen habe. Mhm. Aber es kam immer prompt und ohne das wären bestimmt über 50% gar nicht vorhanden, was ich an Sachen angesammelt habe aus Bayerisch-Schwaben, ja, ohne diese wunderbaren Leute. Und es betrifft zum Beispiel auch Osterberg, kennt auch niemand.
Wo ist Osterberg? Jetzt müssen wir mal sagen, wo überhaupt Fellheim
ist. Osterberg ist alles Illertal.
Fellheim ist Unterallgäu, glaube ich, oder?
Genau, ist alles, das gehört alles zum Illertal und war vernetzt, die früheren jüdischen Gemeinden. Auch in Osterberg gab es eine frühere jüdische Gemeinde. Und wer hat mich da auch wieder vernetzt? Das war wieder der Herr Müller aus Altenstadt. Der hat gesagt, ich kenne die Frau Magel, die Frau des Altbürgermeisters. Die haben ein ganz dickes Buch zu Osterberg geschrieben und die haben ganz viele alte Fotos und die weiß alles über das frühere jüdische Viertel. Das steht auch noch in Osterberg. Das ist auch noch vorhanden. Und der jüdische Friedhof. Und dann ist Herr Müller mit mir zur Frau Magel gefahren in das Haus. Ja, und dann hat sie mir alles erzählt, hat gesagt, ich darf alle Fotos haben und hat gesagt, ich kenne da noch einen Privatmann, der hat ein altes Gemälde von Osterberg aus dem 19. Jahrhundert, erste Hälfte. Da ist noch die frühere Synagoge abgebildet. Ja, den rufe ich mal gleich an und frage, ob er mir das vorbeibringen kann. Und wenn Sie das nächste Mal kommen, bringen Sie Ihren Fotografen mit und dann fotografieren wir das.
Und das ist jetzt auch dokumentiert?
Das ist auch dokumentiert und das ist auch in Altenstadt. Wir haben alte Gemälde gefunden, auf denen auch die früheren Synagogen zu sehen sind, die damals Maler dort verbildlicht haben. Ja? Und das sind wichtige Zeugnisse. Also wir haben eben auch viele Gemälde, Fotografien als Objekte, wo eben Objekte zu sehen sind, die nicht mehr vorhanden sind, ja, oder die umgebaut sind und wo man nicht mehr weiß, wie das aussah, außer man hat diese Gemälde, auf denen man das noch sehen kann.
So wie Sie erzählen, kommt manchmal das Gefühl auf, als hätten manche Leute richtig drauf gewartet, dass da mal jemand kommt und das recherchiert und Fragen stellt und sagt, was war denn da?
Ja, ich muss sagen, besonders auch den älteren Menschen, also bin ich so dankbar, weil die haben das natürlich auch noch als kleine Kinder erlebt, die Zeit, ja. Und die erzählen Dinge, die niemand weiß. Und der Herr Müller hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass er als kleiner Junge in Altenstadt noch im früheren Ritualbad drin war und gar nicht wusste, in was er da drin war und dass er da auf einer schwarzen Marmorbank saß als kleiner Junge. Und später hat er dann realisiert, das war ja das alte jüdische Tauchbad. Und er war dann auch der mir noch ein Foto angebracht hat von diesem jüdischen Tauchbad. Auf solche Dinge kommt man. Also das ist ein Prozess. Ich weiß nicht, auf wen ich treffe, was ich finde. Das entwickelt sich im Gespräch, im Dialog. Das heißt, ich habe eine riesige Helferschaft gehabt, den ich allen unglaublich dankbar bin. Das ist kein Ding, was man alleine machen kann, sondern man braucht ganz viele Menschen, die mitmachen und helfen, ja, und engagiert sind. Und ja, das ist einfach wunderbar. Kann ich noch ein anderes Beispiel, ist auch Ralf Lienert bei der Allgäuer Zeitung in Kempten. Mit dem habe ich damals auch Kontakt aufgenommen und er war der, der mir gesagt hat, hier, das sind die früheren jüdischen Häuser. Er hat auch ein Buch geschrieben über jüdische Geschichte in Kempten und er hat mich durch dann ganz Kempten geführt und er hat mir dann auch die Fotografien gemacht dieser früheren jüdischen Häuser. Und das Tolle ist, dass wir jetzt mit Kempten auch eine Kooperation haben und er arbeitet jetzt mit dem Allgäu-Gymnasium, ein Spaziergang zum jüdischen Erbe in Kempten. Ich bin auch mal 4 Jahre auf dem Allgäu-Gymnasium gewesen und das ist auch für mich jetzt ganz toll, dass diese alte jüdische Geschichte jetzt, dass das alles weitergeht. Also das hört nicht auf, sondern während ich in den Orten war, habe ich natürlich sofort neue Projekte gestartet oder angezettelt und es läuft jetzt alles weiter. Das ist auch entstanden.
Und schön, dass man es an die junge Generation weitergeben kann, weil Sie haben eigentlich die letzten Zeitzeugen noch getroffen, dass man es an die Jugend weitergeben kann, dass die das weiter erforschen oder wertschätzen oder erhalten.
Ja, und das ist zum Beispiel auch so, eigentlich entsteht jetzt zu jedem Ort, haben wir auch initiiert, ein Spaziergang zum früheren jüdischen Leben. Also in den Orten, wo es Gemeinden gab, einige schreibe ich, einige schreiben die Experten vor Ort. Das ist jetzt alles gerade im Laufen, auch in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Bayern.
Über Donauwörth wollten Sie noch erzählen, Dr. Ingrid Richardson.
Ja.
Auch ein interessanter Ort des jüdischen Lebens im Bayerisch-Schwaben.
Ja, ganz kurz noch, bevor ich zu Donauwörth komme, ich habe noch vergessen, gerade bei Fellheim zu sagen, aus Fellheim kommt die berühmte Familie Rosenthal, Antiquariatsfamilie, Kaufmannsfamilie. Die sind ganz klein da mal gestartet und noch heute gibt es in der ganzen Welt, ist das Rosenthal-Antiquariat höchst berühmt. Die sind damals von Fellheim dann nach München gegangen, haben hier ein Antiquariat gegründet in der Brienner Straße, das berühmteste mit überhaupt in der Welt. Und die Nachkommen Edith Petten Rosenthal hat noch heute ein Antiquariat bei Den Haag. Und mit ihr war ich auch in Kontakt. Und sie hat mir auch die Fotos geliefert ihrer Vorfahren. Also da sage ich mal, aus Fellheim kommt die berühmte Familie Rosenthal, die für München unglaublich wichtig geworden ist. Ja, jetzt komme ich zu Donauwörth.
Ja, aber Sie haben ja auch, das finde ich interessant, die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlagen. Dass Sie sagen, Sie haben auch die Nachkommen noch recherchiert und die Nachkommen noch angeschrieben, ob die noch Erinnerungen haben, ob die Erinnerungsstücke haben oder Unterlagen haben, was ja hochkompliziert ist.
Ja, natürlich. Sehr viele Nachkommen. Jetzt komme ich nochmal zu Archiven. Auch in Archiven war ich natürlich viel. Ich habe jedes Archiv angeschrieben, antelefoniert, wo es eine frühere jüdische Gemeinde gab und habe gefragt, habt ihr irgendwas? Und zum Beispiel Donauwörth ist so ein Fall, wenn man da hinfährt, erinnert nichts an jüdisches Erbe. Dann denkt man, sowas gab es hier irgendwie überhaupt nicht. Man sieht offensichtlich nichts. Dann habe ich mit der Archivleiterin gesprochen vom Stadtarchiv, bin da hingefahren und dann hat sie gesagt, wir haben das hier alles noch gar nicht richtig erforscht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch finden. Und dann hat sie selber angefangen zu suchen. Und dann, als ich ein zweites Mal da war, hatte sie mir auf den Tisch alles Mögliche gelegt an Akten. Ist aber alles noch gar nicht erforscht. Da kann eine Riesenforschung losgehen. Da habe ich natürlich dann eine Auswahl getroffen, sie und ich. Aber was für mich das Tollste in Donauwörth war, dass der Herr Heitele mich dann anschrieb und der Museumsleiter dort und sagte, ja, ich habe hier was ganz Besonderes, da können Sie mit Ihrem Fotografen kommen. Wir haben hier eine alte Synagogentür und das wissen wir aber erst seit 10 Jahren, weil uns mal ein Besucher darauf hingewiesen hat, dass auf der Tür ist ein Chanukka-Leuchter abgebildet, eine eisenschmiedene Tür. Und diese Tür hat ganz viel Ähnlichkeit mit einer jüdischen Tür, Synagogentür aus Österreich. Das haben wir aber alles erst jetzt herausgefunden. Ja, und tatsächlich ist es so, es gab schon im Mittelalter eine alte jüdische Gemeinde in Donauwörth. Es gab 2 oder 3 Synagogen, die alle nicht mehr stehen. Und das einzige Relikt dieser früheren jüdischen Kultur in Donauwörth ist diese Tür, die im Haus der Geschichte steht. Unglaublich schwer. Die haben wir fotografiert, die ist jetzt zu sehen und mehr ist nicht vorhanden in Donauwörth. Also wer geht schon ins Archiv und schaut sich die Akten an, außer mir jetzt, ja. Aber diese Tür, die kann man sehen und denkt, das ist ja der Wahnsinn. Und tatsächlich war die ganz lange im Rathaus und das war die Tür zur Schatzkammer. Keiner wusste, dass das eine frühere Synagogentür ist. Ja, und dann findet das ein Besucher irgendwie raus vor 10 Jahren.
Einige Zufälle waren ja schon auch dabei, ja. Um all dieses herauszufinden, ja. Oder wiederzufinden.
Ja, aber mit den Leuten zusammen, ja, dass man dann sagt, oh, ist ja Wahnsinn. Oder zum Beispiel in Nördlingen auch, ganz wichtig für frühere jüdische Kultur. Da war ich bei Andrea Kugler im Stadtmuseum und da wollten wir einen Tora-Vorhang fotografieren. Riesig groß, aus Seidenbatist, unglaublich schön. Und dann hat sie natürlich auch noch weiter geschaut, was ist denn im Depot, und hat auch noch weitere Sachen gefunden. Also meine Anfragen in Archiven und Museen haben auch dazu geführt, dass ich vor Ort gekommen bin, dass die Leute selber jetzt nochmal geschaut haben, ja, was haben wir denn eigentlich noch? Oder liegt da noch was auf dem Dachboden oder in der hintersten Ecke? Und dann sind neue Objekte zutage getreten, auch in den Museen, in Rathäusern. Also das geht jetzt weiter. Und dann haben mittlerweile auch in Nördlingen hat jetzt eine kleine Ausstellung stattgefunden im Stadtmuseum, hat Andrea Kugler auch gemacht, weil wir das so ausgelöst hatten, ja.
Aber das ist doch wunderbar, ja. Auch für eine Historikerin, nicht nur Dinge zu finden und zutage zu fördern, ja. Sondern zu initiieren, dass andere weiterforschen oder weiterarbeiten oder ihre Heimat neu entdecken und auch dieses kostbare jüdische Erbe wieder aus der Versenkung holen, das wenige, das noch da ist. Das ist ja auch, um die Geschichte auch abzurunden. Es ist ja viel verschwiegen worden, viel zerstört worden. Der Nationalsozialismus wollte ja nicht nur die Menschen, sondern auch die Erinnerung an sie zerstören. Und man muss sich erstmal gewahr werden, zum Beispiel aus Krumbach, glaube ich, haben sie von einer Käserei noch Papier von dem Käse, die hat irgendjemand gehabt oder dem Heimatmuseum zur Verfügung gestellt. Man muss erst mal verstehen, dass das was Kostbares ist. Viele schmeißt man weg, wenn man umräumt oder ausräumt. Das ist ja manchmal nicht böse Absicht.
Nein, genau. Also zum Beispiel im Krumbach, das ist der Sammlung von Herbert Auer zu verdanken, auch Beate Wohlleib, die mir das zugänglich gemacht hat. In dieser Sammlung befindet sich tatsächlich wunderschönes, altes Einwickelpapier von früherer Butter, Allgäuer, Tafelbutter und sonst was. Das kommt alles aus früherem jüdischen Bestand, also frühere jüdische Unternehmer. Da haben wir auch eine Ausstellung zu gemacht. Jüdisches Unternehmertum in Bayerisch-Schwaben und in Krumbach gab es Molkereien, es gab großen Viehhandel, es gab aber auch großen Textilhandel. Das waren Bereiche, in denen jüdische Unternehmer damals zuerst tätig sein durften, also in Geldwirtschaft und Handel mit Waren, mit allem Möglichen. Im 19. Jahrhundert kam dann ganz verstärkt noch der Textilhandel dazu. Also fast bis in die NS-Zeit war der Textilhandel in der Hand von jüdischen Inhabern in Deutschland. Und das haben wir ganz stark vertreten, die Unternehmer auch im Allgäu eben, in Krumbach, frühere jüdische große Textilunternehmen, Molkereien.
Buttenwiesen, glaube ich, auch da.
In Ichenhausen war eine Enklave des Textilhandels, Memmingen auch. Und das ist zum Teil aber alles noch gar nicht richtig erforscht. Das haben wir auch nur wieder die Spitze eines Eisberges. Also da kann ich zum Beispiel sagen, was mich sehr berührt hat in Memmingen. Da war ich im Stadtarchiv auch bei Herrn Engelhardt, der uns auch sehr geholfen hat. Und da habe ich dann gefragt, ja, haben Sie denn nichts zu früherem jüdischen Textilhandel? Ich würde gerne mal bestimmte Sachen, würde ich gerne auch fotografieren lassen. Und dann sagte er auch, das haben wir noch gar nicht alles so richtig erforscht, die ganzen Gewerbebetriebe. Das müssen wir eigentlich noch starten. Mhm. Ja, auch in Fellheim gab es viele Betriebe. Und dann hat er gesagt, aber ich habe da was. Ich glaube, ich habe da so ein altes Strickbuch oder irgendwas ist da noch. Und dann habe ich gesagt, können Sie das mal hochholen? Was das ist. Und dann holte er das hoch, ganz wunderbar, in so einem braunen Behälter. Und dann habe ich das so aufgeschlagen und dann hat mich fast der Schlag getroffen. Und dann sagt, da können Sie damit was anfangen? Habe ich gesagt, ja, es ist für mich ein unglaubliches Highlight, was ich gerade habe in diesem Moment.
Das war's.
Das ist das, spannend. Ja, und das muss natürlich, und solche gibt's natürlich noch viel. Es ist das tatsächlich, ich habe es durchgeblättert, ich durfte es auch abfotografieren. Es ist das alte Musterbuch der Familie Günzburger, die riesige Textilfirma, ein Musterstrickbuch mit allen Mustern, die Firma damals produziert hat. Das ist absolut einzigartig, gibt es kein zweites Mal so. Das ist dort vorhanden im Stadtarchiv Memming. Also mich hat es echt umgehauen, als ich das gesehen habe. Ja, und das sind so Dinge, wo man sagen muss, ja, eigentlich müssen neue Forschungsprojekte starten und jetzt das alles aufarbeiten. Mhm. Wir haben nur die Spitze eines Eisberges gemacht, auch mit den jüdischen Unternehmen. Das haben wir auch in der Ausstellung, also haben Nathalie und Jäger und ich gemacht. Wir haben drei Ausstellungen gemacht, drei zusammen. Eine habe ich alleine gemacht. Alleine habe ich gemacht die zu Ichenhausen. Zusammen haben wir gemacht jüdische Frauen in Bayerisch-Schwaben und jüdisches Unternehmertum und jüdisches Schrifttum und jüdisches Unternehmertum. Eben da haben wir unsere Highlights präsentiert, wo wir gesagt haben, also was heißt Highlights? Ich würde mal sagen, wir haben immer die Unternehmen ausgewählt, wo wir auch Objekte hatten, weil mit nichts kann man nichts machen. Ja, wo wir Objekte hatten, anhand, die haben wir genommen und haben daraus die Ausstellung konstruiert.
Über kostbare Gegenstände und Relikte aus jüdischem Leben in Bayerisch-Schwaben haben wir ja schon gesprochen, Dr. Ingrid Richardson. Was aber auch sehr berührend ist, wenn man im Bavarikon in diese virtuelle Ausstellung geht, sind diese letzten Alltagsgegenstände, die von Familien, die es nicht mehr gibt, von Firmen, die es nicht mehr gibt, von Häusern, die es nicht mehr gibt. So lapidare Gegenstände wie ein Kleiderbügel oder ein Aschenbecher, wo einem erst, wenn man sieht, bewusst wird, dass es ein letztes Überbleibsel ist. Oder Sie haben mir gerade erzählt, ein Schuhlöffel.
Ja, zum Beispiel kann ich mal Beispiel Kempten sagen. Also im Stadtmuseum Kempten, das habe ich natürlich auch bekommen von dort, da liegt ein alter Schuhlöffel von dem Schuhhaus Kohn. Das Schuhhaus Kohn, das war eine ganze Dynastie der Kohns. Die Schuhhäuser der Kohns waren im Gesamtschwaben hochberühmt, auch im Ausland. Ja, und was ist als letztes Relikt jetzt da? Ein Schuhlöffel, ja, den findet man da noch, kann den noch anfassen, sieht den. Das erinnert als einziges, als materielles Relikt jetzt in Kempten an die frühere große Schuhhaus-Dynastie Kohn. Und die Häuser stehen noch, in denen die ihre Geschäfte hatten, ja. Aber das erfährt man auch nur, wenn man mit Einheimischen spricht, so wie mit dem Ralf Liener zum Beispiel. Oder was mich auch unglaublich berührt hat, es gab in Osterberg die Likörfabrik Binswanger, die ist ja ganz berühmt, die Familie. Da stammt ein ganz berühmter Psychiater auch aus der Binswanger Familie. Ja, da ist im Jüdischen Museum Augsburg existiert noch eine frühere Likörflasche mit einem unglaublich schönen Etikett. Wenn man das sieht, also man vor lauter Schönheit fällt man fast um, wie schön dieses Etikett war. Ja, das ist so ein letztes Relikt der früheren Likörfabrik Binswanger aus Osterberg, die dort gegründet worden ist und später dann nach Augsburg ging, also nach der Mitte des 16. Jahrhunderts, nachdem dieses Matrikelgesetz gefallen war, wo man sich nur eine bestimmte Anzahl von Juden aufhalten durfte in einem Ort, sind die alle in die Städte gezogen und dann sind die ganzen Unternehmen, die auf dem Land gegründet worden waren, also Osterberg zum Beispiel, Binswanger ist dann nach Augsburg gegangen, ja, oder Landauer aus Hürben ist dann nach Augsburg auch gegangen oder Rosenthal aus Fellheim nach München. Jetzt habe ich jüngst erfahren, tatsächlich von Edith Petten Rosenthal aus Den Haag, das, mit der habe ich noch letzte Woche telefoniert, dass sie sagte, oh, in Fellheim ist jetzt noch ein alter Stempel von meiner Familie gefunden worden. Ich komme im Juni nach Fellheim und dann sehe ich den live und dann hat sie mir die Fotos geschickt davon. Mhm. Ja, und das ist dann noch vorhanden. Und besonders viele Alltagsgegenstände, ja, das ist tatsächlich wieder in Altenstadt der Fall, wo Herr Müller dann durch die ganzen Häuser geht mit verschiedenen Leuten und dann finden sie in den Fußböden alte Wäscheklammern in den jüdischen Häusern. Die haben wir auch digitalisiert. Alte Wäscheklammern oder zum Beispiel alte Leuchter noch aus der früheren Synagoge. Die werden dann auf den Dachböden gefunden. Oder Herr Müller hat mir jüngst hat er gesagt, ich habe jetzt was ganz Tolles für Sie. Ich habe das Mitgliedsbuch vom früheren Wintersportverein von Altenstadt und über die Hälfte waren jüdische Mitglieder.
Aus welchem Jahr? Das ist ja bezaubernd.
Ja, das war von 1910. Und dann ist das alte Mitgliederbuch, die Mitgliederliste. Und dann sagt er, war ich bei ihm im Haus und sagte, ich habe noch was ganz Tolles. Ich habe sogar das Mitgliedsabzeichen und ich habe noch den alten Stempel von dem Verein. Also und so geht das am laufenden Band. Also immer kommt was Neues zutage noch in diesen alten jüdischen Häusern. Ja, und das ist unglaublich berührend. Ja, alles andere ist ja vernichtet. Wir haben ja kaum mehr etwas. Viele Dinge sind natürlich von denjenigen, die überlebt haben. Auch ganz weniges ist mitgenommen worden in die USA, nach England, wohin damals Immigrationen stattfanden. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe jetzt natürlich den kompletten Überblick. Ich war in jedem Archiv, in jedem Museum, in jedem Rathaus, auf jedem Dachboden. Ich weiß, was überall noch liegt. Und das ist unglaublich viel in Archiven. Das ist alles noch nicht inventarisiert, noch nicht erforscht. Allein in Nördlingen könnte man ein Forschungsprojekt machen zu dem, was dort sich alles noch im Stadtarchiv befindet. Da kann man überall ganze Forschungsprojekte starten.
Aber vielleicht war das jetzt so ein Anstoß durch dieses Großprojekt von der Uni Augsburg und Bavarikon, das Sie eigentlich fast allein durchgeführt haben mit Ihren vielen Helferlein.
Ja, ich habe es auch dem Land, das Jüdische Museum hat es seinerseits natürlich gemacht. Vielleicht auch noch ganz toll, um Augsburg herum gab es ja auch frühere jüdische Gemeinden. Das gehörte alles zu Vorderösterreich, zum Beispiel Fersee, Kriegshaber und Steppach. Da haben die jüdischen Gemeinden, die durften ja damals noch nicht in die Stadt Augsburg, erst später, und dann haben die da vorher gesiedelt in den Orten. Ja, und da habe ich Kontakt aufgenommen, weil ich so wenig hatte zu Fersee, habe ich einfach den heutigen Besitzer des Kaufhauses Konrad angerufen. Es war früher auch das Kaufhaus Schwarz, ein jüdisches Kaufhaus, und habe gesagt, oh, haben Sie nicht vielleicht noch etwas? Ich habe so wenig und darf ich mal zu Ihnen kommen? Ja, und dann hat er tatsächlich noch wunderbare alte Dinge gehabt, alte Postkarten, die das frühere jüdische Kaufhaus Schwarz gezeigt haben. Ja, das sieht man dem Kaufhaus von außen heute gar nicht mehr an, dass das mal früher jüdisch war. Aber er hat mir dann die alten Fotos gegeben. Ich war auch in dem Kaufhaus drin und dachte, boah, haben Sie ein tolles Sortiment. Da gehe ich mal extra hin, komme ich mal extra zu Ihnen. Ja, und ja, also es war natürlich auch die früheren jüdischen Unternehmer in Bayerisch-Schwaben, die haben riesige Kaufhausketten gegründet, ja. Warenhäuser, Kaufhäuser, Kaufhaus Landauer in Augsburg, Schwarz in Fersee, in Krumbach die Kaufhäuser, in Memming, überall. Ja, und das ist aber zum Teil tatsächlich alles noch nicht richtig erforscht. Wir haben auch da die Spitze eines Eisberges. Wir haben angefangen, ja, aber es müsste weitergehen. Da braucht man Jahre
dafür. Aber es gibt ja auch Nachkommen, die mit Ihnen Kontakt aufgenommen haben. Zum Beispiel eine Familie von einer Augsburger großen Kaufmannsfamilie, wo von der Familie oder von dem Familienbesitz nur zwei Serviettenringe geblieben sind. Die haben Sie auch abgebildet.
Ja, das ist die Familie Bernheim. Genau, der Herr Bernheim, da haben wir nicht, der rief mich dann irgendwann mal an. Die hatten eine chemische Fabrik, hängen mit auch mit Textil zusammen, chemische Fabrik in Fersee. Und da gibt es noch alte Flaschen, die benutzt haben, alte Glasflaschen. Die hat er dann noch uns erlaubt, dass wir die fotografieren. Und dann sagte er irgendwann mal, ja, meiner Frau ist gerade eingefallen, wir haben doch noch so Serviettenringe, zwei, ganz tolle, die benutzen wir selber heute noch. Die haben schon meine Urgroßeltern benutzt. Das sind noch die Initialen und das sind die gleichen, die meine Frau und ich zufällig haben. Ja, die benutzen wir jeden Tag. Die könnten Sie eigentlich fotografieren. Das ist von meinen früheren jüdischen Großeltern, die große Firma hier hatten in Fersee. Ja, und natürlich sind Roman Tarasenko, Fotograf, und ich dann zu seinem Haus in Augsburg gefahren. Wir haben alles mitgekriegt in der Kiste. Ja, und es ist dann fotografiert worden. Ja, und das kann man heute bewundern, die wunderschönen Serviettenringe. Ja, und nicht nur das, im Zuge dessen kam noch was ganz anderes raus. Dann hat seine Frau wohl auch zu ihm gesagt, du, wir haben doch da auf dem Dachboden noch so ein altes Manuskript. Das ist doch ganz wichtig, das sagt denen das auch mal, ja? Ja, und das ist mittlerweile als Buch erschienen, das hat Klaus Wolf dann mit ihm zusammen herausgegeben. Das sind Erinnerungen dann in Frankreich, was da alles passiert ist dann im Zweiten Weltkrieg. Das ist auch alles zutage getreten, also eine Familie, die heute noch lebt, Nachkommen hat in Augsburg und in München. Und auch die Frau Friedmann lebt auch in Augsburg, bei der war ich auch. Die hat auch noch Objekte tatsächlich in ihrer Wohnung. Und die hat mich zum Beispiel darauf hingewiesen und hat gesagt, ja, mein Vorfahr, der war der Vorstandsvorsitzende in Wallerstein. Ich habe noch die alten Statuten gefunden und so. Ja. Also wir haben natürlich auch zu wenigen Nachkommen, die uns kontaktiert haben oder die wir kontaktiert haben.
Was sicher auch für die Nachkommen wichtig ist, dass sich die Geschichtswissenschaftler mit dem Thema ihrer Familien beschäftigen, damit es nicht einfach so verschwindet.
Ja,
dass es nicht nur Zahlen in Geschichtsbüchern sind, welche Menschen dort gelebt haben, welche umgebracht worden sind, welche Schicksale auch dahinter stehen, sondern dass jetzt so die Geschichte sich dem Ganzen öffnet endlich.
Ja, wir haben also auch die Präsentation gemacht, Ende Januar, Staatsbibliothek. Florian Sepp war da, der Bavarikon, genau, Leiter. Und da waren die Nachkommen da, Herr Bernheim und Frau Friedmann auch. Und da haben wir das ganze Projekt präsentiert. Also ja, das war wunderbar.
Bei der Überfülle an Informationen, die Sie dann gefunden und recherchiert haben, ich habe es ja in der ersten Stunde schon gesagt, in der Rekordzeit von 2 Jahren so etwas Umfangreiches, ein umfangreiches Forschungsgebiet zu recherchieren, und zwar indem Sie Stunden, Tage, wochenlang mit dem Zug durch die Orte gefahren sind und mit Leuten geredet haben. Wie konnte man sich dann überhaupt auf die Punkte, die jetzt im Bavarikum in der digitalen Schatzkammer zu sehen sind, konzentrieren? Welche Auswahl haben Sie getroffen?
Ja.
Weil wir jetzt gleich noch über jüdische Frauen sprechen werden.
Ja, Auswahl hängt natürlich auch damit zusammen, was man findet. Ich wusste ja nicht vorher, was man findet. Man konnte nicht am Anfang des Projekts eine Liste liefern und sagen, wie Bavarikum das sonst hat, die und die Objekte haben wir, sondern ich wusste ja gar nicht, was für Objekte ich finde, sondern die traten ja erst im Laufe der Zeit zutage. Und dann muss man natürlich auch die Erlaubnis überhaupt erstmal haben, das fotografieren zu dürfen. Das ist ein unglaublicher, großer bürokratischer Prozess gewesen. Das wusste ich nicht, dass das auf mich zukommt. Ja, und das muss natürlich alles abgesegnet sein. Ich darf natürlich nichts fotografieren, was nicht erlaubt ist. Ja, also und natürlich das, was jetzt vorhanden ist, das ist das, was ich gefunden habe, was erlaubt war. Und jetzt vielleicht nochmal, um auf die Ausstellung zu kommen, auf die 4. Die 4 Titel habe ich mir schon 2021 ausgedacht. Also das Projekt lief von 2021 bis 2023. 2 Jahre als Kooperationsprojekt. Jüdisches Museum Augsburg, Uni Augsburg und Bayerische Staatsbibliothek. Und jetzt die 4 Ausstellungen. Die Titel habe ich mir damals ausgedacht. Habe ich gedacht, was könnte ich nehmen? Das sind wichtige Themen. Das war damals schon im Antrag festgehalten, die 4 Titel. Und ich habe schon gesagt, die 3 habe ich zusammen gemacht mit Nathalie Jäger vom Jüdischen Museum. Ja, jüdische Frauen, das habe ich mir damals deswegen überlegt, weil ich dachte, ja, Frauen sind ja auch da mal wieder unterrepräsentiert, wie üblich. Das hat natürlich eine Geschichte, dass ich das auch wollte als Ausstellungsthema, weil ich natürlich die letzten 10 Jahre auch die Frauengeschichte von Bayern neu aufgearbeitet habe, was sich in mehreren Publikationen niedergeschlagen hat. Frei und gleich und würdig mit der Landeszentrale für politische Bildung Bayern, Leidenschaftliche Herzen für eure Seelen. Ich habe die gesamte Emanzipationsbewegung von München neu erforscht und aufgearbeitet mit dem Atelier Elvira.
Was Sie uns mal vorgestellt haben, ein beeindruckendes Buch, wie der Jugendstile München eigentlich seinen Ausgang gefunden hat.
Der Jugendstile München ist in der Münchner Emanzipationsbewegung entstanden. Das habe ich in diesen Büchern dargestellt und geschildert. Und es war aber auch so, dass ich selber festgestellt habe über die ganzen 10 Jahre Forschungsarbeit, dass ohne jüdische Frauen und Männer die Münchner jüdische Emanzipationsbewegung oder überhaupt die generelle in Deutschland gar nicht zu denken gewesen wäre. Das waren nämlich die Vorreiterinnen. An vorderster Stelle Anita Augsburg und Sophia Gotzdecker in München mit dem Atelier Elvira. Und da wusste ich natürlich über meine jahrelange Forschungsarbeit, und die Mitgliederverzeichnisse, dass das vor allen Dingen auch Frauen jüdischer Herkunft waren, die dort alle Mitglied waren und die an vorderster Stelle die deutsche Emanzipation vorangetrieben haben, vor 1900 und um 1900. Und das habe ich ja in vielen Publikationen dargestellt. Und deswegen wollte ich unbedingt auch das Thema für Bavarikon und dachte, mal schauen, was wir jetzt dazu finden im Bayerisch-Schwaben. Und Nathalie Jäger hat viel gefunden im Jüdischen Museum an wunderschönen Objekten, was noch erhalten war. Ganz tolle Fotografien von Frauen in jüdischen Sportvereinen. Die sind jetzt alle zu bewundern.
Fantastische Fotos von Supersportlerinnen, von fröhlichen Frauen im Tennisclub.
Ja. Wir haben wunderbare Tora-Vorhänge, die von jüdischen Frauen gestickt wurden. Unglaubliche Kunstwerke. Wir haben jüdische Schriftstellerinnen gefunden. Hedwig Lachmann ist ganz wichtig aus Krumbach-Hürben. Therese Giese kennt ja jeder, die in München dann so wichtig war. Die kommt auch aus Bayerisch-Schwaben.
Große Schauspielerin.
Ja, genau. Wir haben Tagebücher gefunden. Natürlich auch Kleidung, wenige, die überliefert war. Fotografien in Krumbach. Gemälde von einer Rabbinerfrau, also alles, was zu finden war. Ja, und natürlich hat sich die Ausstellung dann so entwickelt an den Objekten, die wir gefunden haben. Das ist immer so. Man kann nur etwas aus etwas machen, wo Objekte vorhanden sind. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt, ich habe auch gestern noch mal reingeschaut und dachte, boah, ist eigentlich echt toll, was wir gefunden haben von früheren jüdischen Frauen, was die da hergestellt haben, produziert haben. Und natürlich ist auch das wieder nur die Spitze eines Eisberges. Ich erwähne jetzt wieder Beate Wohlleib aus Krumbach. Sie hat jetzt den ganzen Lachmann-Nachlass an Land gezogen von den Nachkommenen. Und das wird jetzt neu erforscht. Und hat sie auch die Hände im Spiel. Das hat sich jetzt zum Beispiel auch entwickelt. Es geht weiter. Und ja, ich muss sagen, jüdische Frauen haben Großartiges geleistet und das war bisher in Bayerisch-Schwaben kaum bekannt. Da haben wir auch wieder Spitze eines Eisberges.
Sie haben gerade gesagt, es geht weiter. Das ist ein Projekt, das eigentlich nie abgeschlossen werden kann, weil das immer weitergeführt werden kann, soll und muss. Und weil Sie von Ihren vielen Helferlein gesprochen haben, vielleicht haben jetzt einige Hörerinnen und Hörer gesagt, jetzt schauen wir doch mal auf unseren Dachboden, was wir noch finden. Und an wen kann man sich da, man sich da wenden? An den örtlichen Heimatverein oder an die
auch
Stadt?
An mich.
Oder
auch an mich direkt schreiben, an Professor Wolf.
Also es gibt noch einige Schätze zu heben, um zu bewahren und Erinnerungen wachzurufen. Nicht um jetzt Geschichte aufzuarbeiten, das steht auch immer groß drin, es soll nicht groß eingeordnet werden. Es sind ja auch sehr, sehr schlimme Dinge passiert. Es sind ja Juden ermordet worden, es sind Leute enteignet worden, es sind Leute deportiert worden, sondern um die Geschichte nachzuvollziehen, die hinter den Menschen steht oder umgekehrt, die Menschen, die in der Geschichte stehen und um sie nicht diesen wertvollen Teil der bayerischen Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern ans Licht zu bringen. Da haben Sie wirklich in der kurzen Zeit Enormes herausgebracht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sehr anstrengend und belastend war, weil ja auch viele Schicksale dahinter stehen oder eigentlich nur Schicksale.
Ja, das war es. Das kann ich nicht anders sagen. Es war sowohl psychisch als auch physisch unglaublich anstrengend. Also ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Aber hinterher ist man ja immer schlauer und denkt gut, dass ich es nicht vorher wusste. Alleine die vielen Fahrten auch mit dem Fotografen, er und ich, wir beide, das musste ja alles organisiert werden, die Fototermine. An einem Tag ging es voll durch und bis das so kam zu diesen Fotografien, war ja unglaublich viel Logistisches und Organisatorisches notwendig. Mhm. Ja, und das hinzukriegen, also körperlich war es wahnsinnig anstrengend und natürlich zu jedem dieser Objekte, diese 1600, Jüdisches Museum Augsburg 800, ich 800, 800 Objekte recherchieren, Beschreibung zu machen nach den Kriterien, wie jüdisches Kulturgut inventarisiert werden muss. Also oft haben wir halt Augenentzündung gehabt, Magenschmerzen und was weiß ich, Nathalie Jäger und ich, um die Deadlines einzuhalten. Also das ist auch an unsere körperlichen Grenzen gegangen. 2 Jahre, würde ich heute sagen, geht gar nicht. Also jedem, der sowas startet, würde ich sagen, es müssen mindestens 4 bis 6 Jahre sein, sonst gehen die euch gesundheitlich daran kaputt.
Ich bedanke mich aber bei Ihnen, dass Sie das Projekt vollendet haben. Es ist zu finden unter bavarikon.de, das digitale Schatzkammer der Bayerischen Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg. Dr. Ingvild Richardson hat einen Großteil davon gesucht, gefunden, entdeckt, ist ihr zugetragen worden, hat es katalogisiert, archiviert und auch noch geschrieben, eine Mammutaufgabe. Und es ist was ganz Besonderes und Kostbares geworden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Arbeit, dass Sie es hier vorgestellt haben bei Habe die Ehre. Und Sie haben schon viele Leute erwähnt, konnten euch alle erwähnen. Bei all den vielen Helfern,
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Bewahren und erzählen und die Ihnen zugearbeitet und geholfen haben und Sie unterstützt haben. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das vorstellen durfte.